Also wenn ich krank bin, dann möchte ich bemitleidet werden. Und dann sage ich das möglichst vielen Leuten, dass die das erfahren und für mich beten und ah, du Armer und mir was schreiben und so weiter. Also vielleicht kennt ihr das auch, vielleicht war das, wo ihr ungeistlich oder unreif wart, bei euch auch so. Aber irgendwie gibt es Leute, die auch eine andere Einstellung haben. Und das sieht man hier im Philipperbrief. In Kapitel 2, da lese ich euch mal vor über den Epaphras. Ich lese ab Vers 25. Paulus schreibt: Ich habe es aber für nötig erachtet, Epaphroditus, meinem Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, aber euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden. Da ihn ja sehnlich nach euch allen verlangte und er sehr beunruhigt war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Also der Paulus nennt den Epaphras Mitarbeiter und Mitstreiter. Okay, das überrascht uns nicht, das haben wir ja schon im ersten Vortrag gehört. Die Zusammenarbeit spielt eine große Rolle, die Gemeinsamkeit, das Evangelium, das ist das, was uns vereint. Der Herr Jesus ist der, der uns anzieht und wenn wir nah bei ihm sind, dann sind wir auch nah beieinander. Und der Epaphroditus, war krank und er wollte ganz gerne die Philipper sehen und wieder besuchen. Also die hatten ihn nach Rom geschickt, wo der Paulus war. Und jetzt schickt der Paulus ihn wieder zurück. Und warum möchte der Epaphroditus unbedingt so dringend die Philipper sehen? Weil sie gehört hatten, dass er krank war. Der Epaphroditus war beunruhigt in Rom, weil er in Rom krank war und die Philipper in Griechenland haben gehört, dass er krank war und haben sich Sorgen um ihn gemacht. Aha, das ist einmal eine ganz neue Einstellung. Gibt es das auch? Also der Epaphroditus wollte es eigentlich eher verheimlichen und nicht an die große Glocke hängen, dass er krank ist. Und wie er gehört hat, dass die Philipper das mitgekriegt haben, war er sehr beunruhigt und jetzt wollte er dahin, damit sie sehen, dass ihm wieder gut geht und dass er ganz fit ist und der Herr ihre Gebete erhört hat und dass sie sich keine Sorgen mehr machen müssen um ihn. Was ist das für eine Einstellung? Eine interessante Einstellung. Also er hat sich nicht um sich selbst gedreht, sondern um andere. Der Mittelpunkt von seinem Leben war der Herr. Er hat sich um den Herrn gedreht und um andere. Er war auch krank, dem Tode nahe, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht aber über ihn allein, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn desto eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Der Paulus hat gehört, dass die sich Sorgen machen um den Philippi, um den Epaphroditus und deswegen war er betrübt, weil die sich Sorgen machen. Der Paulus hätte ja sagen können, also der Epaphroditus, der ist mir wirklich eine große Hilfe. Ich bin hier im Hausarrest, also er war nicht im Gefängnis, irgendwo in einem Kerker mit Ratten und wie man das manchmal auf Bildern sieht. Er war im Hausarrest, er durfte das Haus nicht verlassen. Es war ein Haus, das er gemietet hat. Da konnte er auch Gäste empfangen und so. Wir lesen das ein bisschen in Apostelgeschichte 28 am Ende. Er war aber an einen Soldaten gekettet und er durfte nicht weg. Aber die Leute durften zu ihm und er konnte die beherbergen und besuchen und so. Aber der Paulus könnte auch sagen, naja, also mir geht's schlecht, ich brauche eigentlich Leute, ich kann hier nicht raus, ich brauche Leute, die, auf die ich mich verlassen kann, die Verschiedenes für mich erledigen, Leute, die wirklich zuverlässig sind, so wie dieser Epaphras. Und das versteht ihr sicher, jetzt wo er wieder gesund ist, dass ich ihn hier behalte und dass er mir hier dient. Aber das sagt er nicht. Er denkt überhaupt nicht daran, an das, was ich denken würde. Natürlich würde ich das verstehen, wenn der Paulus sagen würde, der bleibt jetzt hier, den brauche ich. Aber der Paulus sagt es anders. Er sagt, ich bin betrübt, dass ihr euch Sorgen macht und jetzt schicke ich ihn zu euch, dass eure Sorgen weg sind, damit ihr seht, er ist wirklich wieder gesund und dass ich nicht mehr betrübt bin. das Leben von Paulus hat sich auch nicht um ihn selbst gedreht. Der Paulus war nicht geprägt von seinen Problemen, von seinen Schwierigkeiten. Der Paulus war geprägt vom Herrn Jesus. Sein Leben hat sich um den Herrn Jesus gedreht und um andere Menschen, also hier um die Leute in Philippi. Das ist schon eine interessante Einstellung, die diese Leute haben, der Paulus und der Epaphras. Er war krank, dem Tode nahe. Er ist um des Dienstes willen dem Tode nahe gekommen, hat sein Leben gewagt. Ich habe gedacht, wenn man dem Herrn dient, da kann einem nichts passieren. Könnte man vielleicht sagen, der Epaphras, der war einfach nicht geistlich genug und deswegen war er krank. Wenn er geistlich wäre und wirklich glauben würde, dann wäre er gesund, bumpelgesund. Eigentlich nicht. Das Gegenteil war der Fall. Er war so geistlich, dass er sein Leben wagte für den Paulus und das Evangelium und deswegen krank geworden ist, dem Tod nahe gekommen ist. Also weil er so geistlich war und gut unterwegs war. Also vielleicht bist du auch mal krank, dann stellt man sich manchmal die Frage, Herr, was habe ich angestellt? Steht irgendwas zwischen mir und dem Herrn? Na gut, die Frage ist natürlich berechtigt, also besonders bei mir, vielleicht bei dir nicht, aber die Frage kann man sich schon stellen und wenn man dann merkt, okay, tatsächlich, ich habe gesündigt oder ich habe was falsch gemacht, dann kehrt man halt um. Ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also wenn dir irgendwas bewusst ist, dann bring es einfach vor dem Herrn und er vergibt es. Aber die meisten Krankheiten, da bist du jetzt nicht direkt selber dran schuld. Es ist nicht der Strafe für deine Sünde. Obwohl man das manchmal fragt. Wir hatten einen Freund, der war auf dem Missionsfeld in Senegal und der hatte starke Depressionen. Und dann kam er zurück nach München und er hat sich immer Vorwürfe gemacht. Ja, ich bin so schlecht, wahrscheinlich bin ich krank, weil ich habe gesündigt. Und dann hat er, was für Sünde hast du denn gemacht? Ist irgendwas zwischen dir und dem Herrn? Eigentlich nicht. Ja, aber es muss ja sein. Der hat sich total zerfleischt. Dann hat der Klaus Giebel zu ihm gesagt, du, kennst du den Hiob? Ja. Was hältst du von dem Hiob seinen Freunden? Die sind furchtbar, die klagen ihn die ganze Zeit an. Er war krank und die machen ihn auch noch fertig. Also der hat sich ausgelassen über den Hiob und seine Freunde und wie schlimm die Freunde waren, dass sie den Hiob die ganze Zeit anklagen. Und dann sagt der Klaus Giebel zu ihm, du brauchst gar keine Freunde, du klagst dich selber an. Also du machst dich selber fertig wegen deiner Krankheit. Also offensichtlich steht nichts zwischen dir und dem Herrn, so wie es halt beim Hiob damals war. Aber du brauchst gar keine Freunde, die dich fertig machen. Du machst dich selber fertig mit deinen Gedanken die ganze Zeit. Also das kann gut sein, dass es einem schlecht geht, wie jetzt hier dem Epaphras, aber dass nichts zwischen dir und dem Herrn steht. Okay? Also dann brauchst du dich nicht anzuklagen und dich so zu verhalten wie dem Hiob seine Freunde. Der Hiob ist dem Tod nahe gekommen um des Dienstes willen. Aber was ich irgendwie toll finde, ist seine Einstellung, dass er seine Krankheit, dass ihm schlecht ging, nicht an die große Glocke gehängt hat. Also man darf natürlich schon drüber reden und so weiter und das um Gebet bitten. Aber er hat es nicht groß publik gemacht. Im Gegenteil, er war besorgt um die Geschwister in Philippi, weil sie gehört hatten, dass er krank war und nicht mitgekriegt haben, dass er wieder gesund worden ist. Also er konnte jetzt nicht irgendwie schnelle SMS dahin schicken. Also hat der Paulus ihn hingeschickt. Was für ein Leben. Aber der war nicht der Einzige in Paulus seinem Team, der so gedacht hat. Paulus erwähnt hier auch noch den Timotheus. Er sagt in Vers 19, ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit ich guten Mutes sei, wenn ich eure Umstände kenne. Denn ich habe keinen Gleichgesinnten, der für das Eure besorgt sein wird, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Christo Jesu ist. Ihr kennt seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat an dem Evangelium. Mit mir gedient hat an dem Evangelium. Also der Paulus sagt, der Timotheus ist für mich wie ein geistliches Kind, den habe ich ausgebildet. Ich habe niemand, der dieselbe Einstellung hat wie er. Der Timotheus ragt aus allen heraus. Alle suchen das Ihre, alle sind egoistisch, aber der Timotheus nicht. Der Paulus sagt, der Timotheus ist von Herzen für euch besorgt, für die Geschwister in Philippi. Und im nächsten Atemzug sagt er, alle suchen das Ihrige, nicht das, was Christi Jesu ist. Also das heißt, das, was Christi Jesu ist, also das Anliegen vom Herrn Jesus, ist dasselbe wie für andere. Der Timotheus hat sich um andere gekümmert. Sein Leben hat sich um den Herrn Jesus gedreht und um andere. Warum schreibt der Paulus eigentlich von dem Timotheus und dem Epaphras? Er möchte die Einstellung von den Philippern prägen. Und das macht man am besten durch Vorbild. Also in diesem Philipperbrief sagt der Paulus nicht die ganze Zeit, mach das, mach das, mach das. Es kommt ja schon auch mal vor. Aber hauptsächlich zeigt er Vorbilder. Und er sagt es auch, seid zusammen meine Nachahmer. Also der Paulus lehrt in dem Philipperbrief durch sein Vorbild und er zeigt sich selbst und er zeigt andere Vorbilder, zum Beispiel diesen Epaphras, weil er möchte, dass die Einstellung, die im Epaphras war, durch den Herrn Jesus, dass die auch bei den Philippern ist. Und er sagt ihnen in Kapitel 2, in Vers 5, diese Einstellung sei in euch oder diese Gesinnung sei in euch. Also wir haben das gerade gehört in der Buchvorstellung von der Esther, Die Eltern sollen sich um die Kinder kümmern, nicht nur um das Verhalten, sondern um das Herz der Kinder, was ihre Einstellung ist, ja, was ihre Gesinnung ist. Das ist wichtig. Also das Verhalten ist ja ganz gut, wenn man das ab und zu mal ändert, dass sie nicht die ganze Zeit die Blumenstöcke runterschmeißen und so weiter. Aber das kommt auf die Einstellung an, auf das Herz der Kinder. Ja, derselbe Mann hat auch ein anderes Buch geschrieben, Eltern, Hirten der Herzen. Oder so ähnlich heißt es. Also das ist ganz gut in der Erziehung darauf zu achten. Und der Paulus weiß, dass das nicht nur bei Kindern wichtig ist, sondern auch bei den Erwachsenen, also bei den Philippern. Diese Gesinnung sei in euch. Ich möchte eure Einstellung ändern. Und es geht einfach nicht nur durch Befehle. Also mach das, mach das, mach das. Du sollst die Einstellung haben, jetzt hast du die falsche Einstellung. Weil das kann schon sein, dass es gut ist, wenn ich dich mal daran erinnere, du pass mal auf, was hast du für Einstellung? Du explodierst da gleich bei einer Kleinigkeit. Okay, man kann sich schon gegenseitig daran erinnern, aber hauptsächlich braucht man Vorbilder, die einem das vorleben. Und der Paulus hat ihnen das vorgelebt. Und deswegen erinnert er sie daran und sagt, seid zusammen meine Nachahmer. Er zeigt sein Herz in diesem Brief. Er zeigt, was in ihm vor sich geht. Vor vielen Jahren, da waren der Erich, der Reini und ich in der Gemeinde in München. Ich bin frisch aus dem Urwald dahin gekommen. Und ich war ein sehr verschlossener Mensch. Also ich habe sehr wenig mit den Leuten geredet. Und da, wo ich aufgewachsen bin, da hat man sowieso nicht so viel geredet. Ganz besonders nicht über das, was in einem vor sich geht. Meine Mutter hat sehr darunter gelitten, weil mein Vater war da ganz verschlossen in dem Bereich. Meine Mutter war woanders aufgewachsen, also das war nicht einfach für sie. Und ich hatte mir das halt angewohnt. Ja, und dann noch verstärkt durch mein ganzes Leben in der Einsamkeit. Und wie ich dann nach München kam, dann haben wir den Philipperbrief besprochen. Kannst du dich noch erinnern, Erich? Also hat ungefähr 2 Jahre lang gedauert. Also jede Woche haben wir so zwischen einem halben Vers und 2 Verse besprochen. Also es ging recht langsam vor sich. Das wäre jetzt vielleicht für dich langweilig, aber für mich war das genau das Richtige. Das hat der Herr also irgendwie so gelenkt. Ja. Und ich habe in diesem Philipperbrief gesehen, okay, wir haben einen großen Segen durch den Philipperbrief. Wodurch kommt es? Der Apostel Paulus spricht darüber, was seine Einstellung ist. Er öffnet sich, er zeigt, was seine Ziele sind. Er zeigt, worüber er weint, er zeigt, worüber er sich freut, er zeigt, was ihn innerlich bewegt. Also der Paulus redet total darüber, was in seinem Herzen vor sich geht. Und da habe ich gedacht, okay, das ist so ein Gewinn für uns, dass der Paulus sich so öffnet. Das muss ich auch machen. Und ich habe mich entschlossen, ich möchte darüber sprechen, was in mir vor sich geht. Also das hat mich sehr geprägt, die Einstellung von Paulus. Und das ist nicht so einfach. Ich meine, manche von euch, die sind vielleicht ein bisschen aus dem Süden, aus dem Gebirg, da redet man auch nicht so viel. Und schon gar nicht über das, was in einem vor sich geht. Also die Leute aus Berchtesgaden, wenn da ein Arzt hinkommt, der braucht ja eine Sonderausbildung dann für Berchtesgaden. Oder zumindest ein Google-Übersetzer oder sowas. Also jemand hat sich den Arm gebrochen beim Bergsteigen, ja, und der Arzt zerrt dann rum und drückt drauf und sagt, tut es weh? Und der Berchtesgadener sagt, passt schon. Ja. Das heißt, übersetzt, es tut sehr weh. Okay? Aber das weiß natürlich ein Arzt, der aus Hannover kommt, nicht. Ja, der wird dahin versetzt. Okay, also der Paulus zeigt uns seine Gesinnung, seine Einstellung. Wir haben das vorhin schon gehabt, am Ende von Kapitel 2. Also der Paulus sagt, ich freue mich, dass ich als Trankopfer über das Opfer eures Dienstes gesprengt werde. Er sagt es, er sagt, okay, euer Dienst, eure Aufgaben, das ist das große Opfer für den Herrn Jesus. Und was ich mache, als der Apostel Paulus, das ist eigentlich nur die Zugabe, also das Trankopfer, das irgendwann da kurz mal drüber gegossen wird. Jetzt könnte man sagen, na gut, der Paulus ist einfach demütig, deswegen sagt er das. Ich will nicht abstreiten, dass der Paulus demütig ist, aber was ich meine ist, er ist realistisch. Er ist Realist, weil es ist wirklich so, wenn es dem Apostel Paulus nicht gelingt, dass die Philipper ihren Teil beitragen in der Verbreitung vom Evangelium, dann sagt er, dann bin ich vergeblich gelaufen und ich habe vergeblich gearbeitet. Ich meine, das, was der Paulus gemacht hat, das war natürlich ein Dienst, der sehr an der Öffentlichkeit ist, der gesehen wird. Also ich möchte es mal vergleichen in der Evangelisation bei uns jemand, der Straßenpredigten macht oder der evangelistische Vorträge macht, ja, wie vielleicht der Werner Gitt oder der Wilhelm Pahls oder der evangelistische Bücher schreibt wie der Wilhelm Busch oder sowas. Das ist an der Öffentlichkeit, das ist für jeden sichtbar und das ist ja auch eine Ermutigung für uns, eine Hilfe für unseren Dienst. Ja, Leute, die Büchertische machen oder habe ich das schon erwähnt, Traktate verteilt, also ein Dienst an der Öffentlichkeit. Aber worauf es wirklich ankommt, ist der Dienst, den du machst. Also dein Lebensstil. Wie verhältst du dich? Also ich kann keinen Büchertisch machen, ja gut, du kannst es lernen, es gibt Leute, die das beibringen können, aber darüber spreche ich jetzt gar nicht. Was das Wichtige ist, sind nicht die evangelistischen Einsätze, sondern wie lebst du? Stell dir mal vor, du machst einen evangelistischen Einsatz mit deinem Büchertisch und dann kommt jemand daher und du sagst, ja hier ist das Traktat oder du gibst ihm ein Büchlein. Und dann sagt er, was, ist das was über Gott? Na, da möchte ich gar nichts davon wissen, ich habe da einen Nachbar und der hat sich total daneben benommen und so weiter. Okay. Weißt du, ich meine, der ganze evangelistische Einsatz baut ja darauf auf, was die Leute für eine Einstellung haben. Ja, du begegnest jemand im Zug, denkst, okay, fängst an in der Bibel zu lesen und die sagen, entschuldigen Sie, lesen Sie da in der Bibel? Ja, können Sie mir da mal ein paar Fragen beantworten? Ich habe da eine Nachbarin, die ist so nett und ich glaube, die liest auch in der Bibel. Kann das sein? Und okay, schau, das, was du machst, wie du lebst, wie du dich verhältst, das, was du sagst, das, die Einstellung, die du hast den Leuten gegenüber, das merken die. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und der Apostel Paulus ist Realist und sagt, das ist eigentlich das Wichtige. Du bist ein Licht in der Finsternis. Soll ich jetzt gar nichts sagen? Doch, doch, natürlich sollst du was sagen. Eben das, was angebracht ist. Also bitte den Herrn, dass er dir das zeigt. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Und der Apostel Paulus ist realistisch und sagt, das ist das eigentlich Wichtige, wie ihr lebt in Philippi. Schau, ich habe die Leute geerntet, wie ich da war, wie ein Mähdrescher. Und jetzt bin ich weg, jetzt bin ich in einer anderen Stadt. Und ihr bleibt da. Und ihr sollt das Evangelium vorleben. Auf euer Verhalten kommt es drauf an und wie ihr mit den Leuten redet, da kommt es drauf an. Also Paulus ist zwar demütig, aber er ist schon realistisch, wenn er das sagt, ich bin das Trankopfer und euer Dienst ist das Opfer, euer Dienst in der Evangelisation. Aber das Interessante ist, dass er bereit ist, diese Rolle einzunehmen. Das ist wirklich so. Der begabte Paulus spielt nicht die große Rolle wie die Geschwister in Philippi, weil er ist ja gar nicht mehr da. Aber er ist bereit, diese Rolle einzunehmen und sich zu beugen und zu sagen, ja, ich bin bereit, dass du auf meinen Rücken draufsteigst. Ich mache Räuberleiter und helfe dir hoch. Ja? Oder wie du das auch vorstellen magst. Also der Apostel Paulus ist, er denkt so an andere und an den Herrn Jesus, dass er bereit ist, ja, mein Leben, das wird als Trankopfer ausgeschüttet. Das Leben von den Geschwistern in Philippi, das ist das Wichtige. Und ich bin bereit, sie dabei zu unterstützen, weil ihr Leben so wichtig ist. Wenn die Philipper das nicht verstehen, sondern denken, der Paulus ist so begabt, das kann ich ja gar nicht machen. Wenn sie nicht verstehen, was für eine wichtige Rolle sie haben, dann werden sie natürlich ihre Rolle auch nicht einnehmen. Dann würden sie sagen, das ist egal. Ja, ich kann mein Leben auch für Sport verwenden oder für Musik, das könnte die Priorität sein in meinem Leben oder meine Karriere oder meine Firma. Na, sagt der Paulus, der Herr Jesus soll die Hauptrolle in deinem Leben spielen. Dann spielt dein Leben wirklich eine Rolle. Das soll unsere Einstellung sein. Der Paulus sagt es auch in Kapitel 1, in Vers 20, stimmt es, in Vers 21, das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Also unser Leben soll Christus sein, das soll unsere Einstellung sein, das soll unser Leben sein. Wenn du dein Leben für den Herrn Jesus einsetzt, dann ist Sterben Gewinn. In Anif, das ist ein kleines Dorf bei Salzburg, da ist der Herr Karajan begraben. Der Herr Karajan hat sich sehr bemüht, die Musik nach Salzburg zu bringen. Er hat die Salzburger Festspiele belebt, er hat Sony nach Salzburg gebracht. Und viele Arbeitsplätze sind dadurch entstanden in Salzburg und so weiter. Karajan, einer der berühmtesten Dirigenten überhaupt. Und auf seinem Grabstein in Anif steht, sein Leben war Musik. Das ist wahrscheinlich korrekt. Sein Leben war Musik. Er hat viel erreicht in der Musik. Aber wenn dein Leben Musik ist und du stirbst, dann lässt du alles zurück. Aber wenn dein Leben Christus ist, dann ist dein Leben Gewinn. Das sage ich dir, weil du dir überlegen musst, für was will ich leben? Was soll mein Leben sein? Ja, das war die Einstellung vom Apostel Paulus. Mein Leben ist Christus. Ich lebe für den Herrn Jesus Christus. Ich sammle mir Schätze im Himmel. Ich mache mir Freunde im Himmel. Ich setze mein Leben dafür ein, für den Herrn Jesus. Ich will geistlich wachsen. Ich will dieses Wort Gottes besser kennenlernen. Ich möchte dieselbe Einstellung haben wie der Herr Jesus. Wie kann ich das schaffen? Ja, sagt der Paulus, schau, seid meine Nachahmer, gleich wie ich Christi. Das heißt nicht, dass du Einsätze machen musst in Philippi, dort ins Gefängnis gehen musst, dann nach Athen gehen, auf dem Areopag predigen und Korinther Gemeinde gründen. Das meint er nicht. Wenn der Herr dich führt, habe ich nichts dagegen. Dann mach das ruhig. Aber was wichtig ist, ist deine Einstellung, deine Gesinnung. Wir sollen alle dieselbe Gesinnung haben wie der Herr Jesus. Wir sehen also hier die Vorbilder, Epaphras, Timotheus, der für die anderen besorgt war, und für Christus Jesus. Paulus, der sagt, mein Leben ist Christus und der diese Einstellung hat, ja, okay, Timotheus und Epaphras, die könnte ich gut brauchen hier. Ich bin hier im Hausarrest, ja, gefangen, ungerecht im Gefängnis. Aber ich sende die weg, weil ich denke, dort könnten sie eine größere Hilfe sein für die Geschwister in Philippi. Was für ein Mann. Wie kommen diese Jungs eigentlich dazu, so zu leben? Diese Einstellung zu haben. Die Einstellung haben sie durch den Herrn Jesus. Das lesen wir in Kapitel 2, in Vers 5. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war. Das ist eigentlich seine Einstellung. Und dann wird kurz abgehandelt, wie der Herr Jesus diese Einstellung gezeigt hat. Der, der in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist, in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde, bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Da Darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, sowohl der himmlischen als auch irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Der Jesus hat diese Einstellung gehabt. Er hat sich selbst erniedrigt. Er ist gekommen, um zu dienen. Der Jesus war in dem vollen Bewusstsein, dass er Gott ist und dass er vom Vater ausgegangen war und dass er zum Vater zurückkehrt. In vollem Bewusstsein von dem steht er beim Abendessen auf, kniet sich hin und wäscht die Füße der Jünger. Er ist gekommen, um zu dienen. Er hat gedient, nicht weil er vergessen hat, wer er ist, sondern weil er der ist, der er ist. Ja, das stimmt. Der Jesus ist gekommen, um zu dienen. Und dann sagst du, naja, okay, er ist Mensch geworden, um zu dienen. Ja, okay, ist angebracht, war nötig, wir haben auch diesen Dienst gebraucht. Ich sehe auch keinen anderen Weg, wie der Herr hätte uns erlösen können. Er hat es einfach so gemacht, für kurze Zeit. Er hat ja gewusst, danach wird er hoch erhoben und so weiter und ist im Himmel auf dem Thron. Langsam. Lukas 12, Vers 37. Der Herr kommt zurück von der Hochzeit und seine Knechte erwarten ihn. Und dann wird er seine Knechte zu Tisch sitzen lassen oder zu Tisch liegen lassen in alten Übersetzungen und wird sie bedienen. Also der Jesus erzählt dieses Gleichnis in Lukas 12, um uns zu zeigen, wie schaut es in der Ewigkeit aus. Wir sollen ihn erwarten. Und wenn er kommt, dann wird er nicht sagen, so, jetzt bin ich King und jetzt springt sie rum. Nein, wenn er kommt, dann wird er seine ganze Macht, seine ganze Herrlichkeit, seine ganzen Fähigkeiten benutzen, um uns zu dienen. Das heißt, der Jesus ist gekommen, um zu dienen, wie er hier auf der Erde war. Er dient uns jetzt, indem er uns unterstützt und für uns betet. Und er wird uns dienen, wenn wir im Himmel sind, auf verschiedene Weise. Das heißt, das ist überhaupt eine Charaktereigenschaft oder ein wichtiger Teil vom Wesen Gottes, dass Gott dient. Und wenn wir dem Herrn Jesus ähnlich werden wollen, dann müssen wir auch diese Einstellung haben. Und deswegen sagt der Apostel Paulus hier, diese Einstellung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Was ist denn das für eine Einstellung? Ja, die wird ja hier direkt beschrieben in den ersten Versen von Kapitel 2. Erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig, eines Sinnes, nichts aus Streit oder eitlem Ruhm tut, sondern in Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. An jeder nicht nur auf das Seinige sehen, sondern auch auf das des anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Wir sollen alle diese Gesinnung haben. Schaut mal, damals war es so, dass der Apostel Paulus sagt, alle suchen das Ihrige, nicht das, was Christo Jesu ist. Und der Timotheus ragt heraus und ist ganz anders. Aber das ist nicht so. Bei euch in den Gemeinden, da gibt es mehrere Leute, die diese Einstellung haben. Und das ist gut, weil dann haben wir jemanden, an den wir uns orientieren können. Und wir können uns gegenseitig ermutigen und helfen, uns so leben, wie der Paulus hier sagt, den anderen höher achten als uns selbst. Das ist die richtige Einstellung. Das ist die Einstellung, die wirklich was bringt. Wenn wir so leben, dann leben wir wie der Jesus. Dann können wir sagen, Christus ist unser Leben. Du investierst damit in die Ewigkeit. Dann kannst du wissen, wenn ich hier mal gehe, ich lasse nichts zurück. Sterben ist Gewinn, weil alles, wofür ich gelebt habe, das ist schon dort. Ich habe für die Ewigkeit gelebt, ich habe für den Herrn Jesus gelebt, ich habe investiert. Ich habe Schätze im Himmel gesammelt. Ich habe mir Freunde gemacht für den Himmel. Jetzt denkst du, ja Andreas, ich bin nicht so begabt wie der und der oder die und die. Stimmt. Aber darauf kommt es überhaupt nicht drauf an. Schau mal, wenn jemand bestimmte Begabungen hat, die hat er vom Herrn Jesus geschenkt bekommen. Die Frage ist, wie geht er damit um? Ja, ich bin nicht so reich wie der und der. Ist ja klar, der kann viel investieren in Gottes Reich. Der kann so viel geben. Ja, also wenn du 10 Euro hast, dann bist du für 10 Euro verantwortlich und kannst die verwenden im Sinn des Herrn. Und wenn du 10.000 oder 10 Millionen Euro hast, dann bist du dafür verantwortlich. Und ich sage dir eins, es ist einfacher, mit 10 Euro zu investieren in Gottes Reich als 10 Millionen Euro. Also du bist einfach für das verantwortlich, was du hast. Und wenn du das, was du hast, was der Herr dir gegeben hat, für den Herrn investierst und für den Herrn lebst, dann kannst du eine große Belohnung bekommen. Also mach was aus deinem Leben. Denk nicht, ah ja, ich habe nicht so viel wie der, ich bin nicht so begabt wie der, ich habe nicht die Möglichkeiten wie die. Ja, das mag sein, aber benutze es nicht als Ausrede, sondern benutze einfach das, was der Herr dir gegeben hat. Was sagt der Herr zu dem Knecht? Gut, du treuer Knecht. Die Frage ist, sind wir treu mit dem, was wir haben? Schau mal, das ist direkt vom Teufel, diese Einstellung, dass du denkst, ah ja, der ist begabter, dann lasse ich den das mal machen. Der hat mehr, der kann geben. Der hat die und die Möglichkeiten, ja, der soll den mal evangelisieren. Nein, nutz doch das, was der Herr dir gegeben hat. Dein Leben. Mein Leben ist Christus. Ich will andere höher achten als mich selbst. Ich will andere lieben. Das kannst du doch. Da brauchst du nicht eine besondere Begabung haben oder einen besonderen Reichtum oder was auch immer. Mach einfach was aus dem, was der Herr dir gegeben hat. Und wenn wir das machen, dann ist es eine wunderbare Zusammenarbeit im Evangelium. Das ist, wovon der Paulus hier spricht. Wir sollen diese Gesinnung haben. Vielleicht soll ich das hier noch ein bisschen erklären. Wenn der Apostel Paulus hier in Kapitel 2 sagt, dass wir eines Sinnes sein sollen, einmütig, eines Sinnes, was bedeutet es und was bedeutet es nicht? Okay, ich schaue mal ein bisschen in die Vergangenheit. Vor ein paar Jahren, da war Corona. Vielleicht können sich manche noch daran erinnern, die Älteren von euch auf jeden Fall. Also, okay, und zu dem Thema Corona gab es die unterschiedlichsten Meinungen. Also manche waren für Corona, manche waren dagegen. Manche haben gedacht, das gibt's gar nicht. Andere haben gesagt, das gibt's schon, es ist halt nur eine Grippe. Andere haben gesagt, das ist eine tödliche Krankheit. Es ist sehr ansteckend, es ist gar nicht ansteckend. Dann die Maßnahmen, unterschiedlichste Maßnahmen in unterschiedlichen Ländern, Befürworter von den Maßnahmen, Befürworter von denen. Machen die Politiker das absichtlich, uns zu unterdrücken und was weiß ich. Alle möglichen Fragen und so viele verschiedene Meinungen. Also gut, dass wir nicht in Italien sind, da hast drei Italiener und 5 verschiedene Meinungen. Aber in der Gemeinde war es jetzt nicht ganz so schlimm, aber trotzdem unterschiedliche Einstellungen, unterschiedliche Meinungen, wie wichtig das ist und so. Und die Gefahr ist, dass man sich zerstreitet. Ja, okay, jetzt steht hier, sie sollen eines Sinnes sein, einmütig eines Sinnes. Bedeutet es, alle haben genau dieselbe Einstellung und dieselbe Meinung, was die Maßnahmen und was Corona betrifft? Nein. Also in der Gemeinde sind ja die unterschiedlichsten Leute. Und das, was uns vereint, ist nicht dieselbe Einstellung zu Politik oder Musik oder Sport oder Ernährung oder zu irgendwelchen Krankheiten oder zu politischen Maßnahmen. Das ist nicht das, was uns vereint. Da unterscheiden wir uns vielleicht sogar sehr. Aber was uns vereint, das ist der Herr Jesus. Und das, was uns vereint, was wir gemeinsam haben, das ist viel größer und viel wichtiger als die Unterschiede, die da sind. Und da muss man Kompromisse machen. Die Esther nicht gerade ein Buch vorgestellt, das heißt, Gott liebt keine Kompromisse? Ja, und es ist ein sehr gutes Buch. Gott liebt keine Kompromisse, aber in welchen Bereichen, Geschwister? Wo liebt Gott keine Kompromisse? Der Jesus ist Gott. Man wird nur durchs Evangelium gerettet, durch Gnade und Glauben und nicht durch gute Werke und Sakramente und so weiter. Okay, die Sachen, die in der Bibel grundsätzlich sind, da gibt es keine Kompromisse. Die Bibel ist inspiriert, das ist Gottes Wort. Da gibt es keine Kompromisse. Ich laufe gern mit Schlappen rum und du mit Bergschuhen. Moment. Also Schlappen sind viel gesünder, da kriegst du viel mehr Luft an die Füße. Ja, also und außerdem, da hast du ein Fußbett drin, ne? Und so weiter. Also da spricht viel dafür. Außerdem sind die billiger wie Bergschuhe. Meindl, 200 Euro, das könnte auf dem Missionsfeld verwendet werden. Also, verstehst du, ich könnte ja da irgendwie das genau begründen, warum ich das bequem finde. Naja gut, aber weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht könnten wir uns irgendwie einigen. Also wir machen die Schlappenpartei. Ja, genau. Und ihr, naja, also, okay, das ist irgendwie so zwischendrin. Also, keine Kompromisse, okay? Das ist natürlich Quatsch. Also, es gibt viele Bereiche, wo der Apostel Paulus sagt, jeder sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Wo du deine eigene Meinung haben kannst und dann nach deinem eigenen Geschmack leben kannst. Also Gott liebt keine Kompromisse, das ist nicht, was denken wir über die richtige Automarke, die ein Christ fahren sollte, um Zeugnis zu sein oder all sowas. Sondern, und außerdem, du musst wählen eine Partei, wo ein C vorne dran ist oder irgendwie sowas. Und wenn jemand eine andere Partei, dann ist es schon verkehrt. Also natürlich macht man in diesen Bereichen viele Kompromisse. Ja, wir sind in der Gemeinde zusammen und du legst 1. Mose 6 ganz anders aus wie ich. Also nur damit ihr Bescheid wisst, wo wir hier unterschiedliche Meinungen haben, da kommen die Söhne Gottes vor und die Töchter der Menschen. Wer sind eigentlich die Söhne Gottes, die zu den Töchtern der Menschen eingegangen sind? Sind es die Engel oder die Riesen oder waren das die Nachkommen von Seth oder was weiß ich? Soll ich da jetzt einen Kompromiss machen? Kann ich mit ihm in einer Gemeinde sein, wo wir da so eine unterschiedliche Meinung haben über die Söhne Gottes in 1. Mose 6? Ich würde sagen, ja. Also da mache ich einfach einen Kompromiss mit dir. Bist du einverstanden? Schau, also wir leben zusammen, obwohl wir hier nicht das Gleiche vertreten. Also wenn der Paulus hier sagt, eine Meinung, eines Sinnes, dann bedeutet es nicht in allen Kleinigkeiten. Und okay, du sagst jetzt, ja, die Corona-Maßnahmen waren keine Kleinigkeiten. Natürlich, ich weiß, viele Leute haben darunter gelitten und zu Unrecht gelitten und was weiß ich. Und das war sehr schwer. Natürlich, ich will das nicht irgendwie runterspielen, dass es unwichtig ist. Aber das ist unwichtig in dem Sinn, welche Meinung du dazu hast. Das Wichtige ist, dass wir vereint sind durch den Herrn Jesus. Also ich möchte ein Beispiel geben aus, wie viel haben wir denn noch? 30 Sekunden, na gut, das kriegen wir hin. Keine Angst. Ich möchte ein Beispiel geben aus dem Ukraine-Krieg. Ein Freund von mir, der ist in Rumänien und der hat Hilfstransporte gemacht in die Ukraine. Er ist Ungar, aber er wohnt in Rumänien. Dann haben sie einen Bibelcamp gemacht, also eine Bibelfreizeit mit Leitern aus Ungarn, also beide sprechen Ungarn, die aus Rumänien und die aus Ungarn. Und dann sagt mein Freund, ja, wir haben einen Hilfstransport gemacht in die Ukraine. Dann sagen die Brüder aus Ungarn, ja, seid ihr narrisch? Jetzt unterstützt ihr auch noch die Nazis? Seid ihr total verrückt geworden? Naja, also der Bruder aus Rumänien, der hatte einfach andere Informationen über die Ukraine als die Brüder aus Ungarn. Ich meine, die lesen natürlich die ungarischen Zeitungen und ungarischen Nachrichten und so weiter. Und da sind natürlich ganz andere Sachen betont über den Ukraine-Krieg. Also das kommt immer darauf an, welche Informationen hast du. Aber was sicher ist, sowohl die Gläubigen, die in Russland leben, als auch die Gläubigen in der Ukraine, brauchen Ermutigung. Und sie brauchen Weisheit, wie sie das Evangelium verkündigen. und sie brauchen die Hilfe vom Herrn, wie sie in solchen schwierigen Situationen zurechtkommen. Also sowohl die Gläubigen auf der ukrainischen als auch auf der russischen Seite brauchen unsere Gebete und unsere Hilfe. Da sind wir uns doch einig. Und was der Feind will, ist, dass wir uns zerstreiten darüber, in unseren politischen Meinungen und was da jetzt zu tun ist und was nicht. Ich meine, da mag sein, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben, aber klar ist, diese Leute brauchen das Evangelium. Diese Leute brauchen die Heilige Schrift. Die brauchen Gott in dieser Situation, auf beiden Seiten. Und dafür sollten wir beten und dafür sollten wir arbeiten und nicht rumstreiten. Das ist, was der Apostel Paulus sagt. Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst und nicht streiten. Stand es nicht hier irgendwo? Wahrscheinlich. Ich finde es nicht mehr. Ich finde den Streit nicht mehr. Ich wollte ihn irgendwie gerade anzetteln, aber na gut. Irgendwo stand was über Streit, zumindest vorher noch. Ah, Vers 3, genau da ist es. Nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in Demut den anderen höher achten als sich selbst. Das heißt nicht, dass ich alles richtig finde, wie der andere das denkt, seine Ansichten über Nahrungsmittel oder über Musikrichtungen und all sowas. Aber das heißt, ich liebe dich und ich weigere mich, mich mit dir zu zerstreiten. Also, dann haben wir nämlich verloren. Das ist genau das, was der Widersacher möchte. Also, was ich jetzt in dem zweiten Vortrag behandelt habe, war, wir haben eine Gesinnung. Gemeinsam haben wir eine Gesinnung und das ist die Gesinnung Christi. Darauf kommt es an. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Und es ist auch gut so. Der Herr verwendet uns ganz unterschiedlich. Also das wäre ja langweilig, wenn alle sich auf dieselbe Weise bekehrt hätten. Das ist ja schon interessant, allein wenn du jetzt mir sagst, ja, wie hast du dich bekehrt? Wie der Herr in deinem Leben wirkt und wie du ihn erfahren hast. Und so sind wir alle unterschiedlich, auch in unseren Erfahrungen und Einstellungen und Meinungen. Aber was uns vereint ist, eine Gesinnung. Und das ist die Gesinnung Christi. Gemeinsam eine Arbeit und gemeinsam eine Gesinnung. Und wenn wir das in unseren Gemeinden verwirklichen können, dann sind wir wirklich gesegnet. Also Gott liebt keine Kompromisse, er möchte keinen Streit. Da gibt es keine Kompromisse. Also wenn Streit da ist, dann sollten wir uns wirklich versöhnen. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Habt ihr das alles verstanden? Ja. Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Amen.